BR Heimat. Habe die Ehre.
Und habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser. Herzlich grüß Gott. Ich freue mich auf meinen Gast. Das ist heute Nicola Förk. Und ich könnte wetten, Sie haben bestimmt mindestens schon eines Ihrer vielen Bücher gelesen. Nicola Förk ist Bestseller-Autorin, hat sozusagen fast die Regionalkrimis erfunden. Und wer die Krimis mit zum Beispiel Irmi Mangold kennt, einer der Protagonistinnen von Nicola Förk, der weiß, oder die weiß, was der Autorin Nicola Förk am Herzen liegt, nämlich Umwelt- und Tierschutz. In jedem ihrer vielen Fälle spielt das nämlich eine wichtige Rolle. Biogasanlagen, Rückkehr der Wölfe, Mähroboter und die Zukunft der Almen. In den Krimis sind sie der Hintergrund oder der Nebenschauplatz, weil Heimat ist ihr ganz wichtig. Und jetzt hat sie zeitgleich mit ihrem neuen Buch, Nicola Förk hat Schroffe Klippen gerade herausgegeben, letzte Woche, noch zusätzlich ein Buch herausgebracht, das ich verschlungen habe gestern. Es heißt Landwissen, der Knicke für alle, die in der Natur unterwegs sind. Und das finde ich eines der beeindruckendsten Sachbücher der letzten Monate, weil auch wenn man meint, man ist vom Land und kennt sich aus, man erfährt so vieles über Almwiesen, die seltenen Schmetterling Lebensraum bieten, über Blindschleichen, wer für guten Waldhonig sorgt, wie viel Milchkühe mittlerweile geben, warum die Hörner der Kühe wichtig sind und warum man bitte respektvoll mit der Natur umgehen soll und nicht einfach selber über Wiesen trampeln oder Almen oder seine lieben Hunde drüber schicken, sondern dass man ohne erhobenen Zeigefinger vielleicht anders umgeht mit dem Land und auf dem Land. Und das sind viele Themen, über die wir sprechen und über dieses Buch Landwissen. Nicola Förk ist bei mir zu Gast. Ich freue mich und seien Sie gespannt auf dieses neue Buch. Auf beide neuen Bücher. Nicola Förk, herzlich grüß Gott. Habe ich alles richtig gesagt?
Ja, das war gut. Hallo, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf.
Wir duzen uns einfach, weil wir uns schon seit vielen Jahren kennen und schon ein paar Ratsche gehabt haben, eben über Nicola Förks Krimi-Karriere und auch über ihre anderen Bücher. Sie ist ja auch Journalistin, Reisejournalistin unter anderem. Und wir haben schon ein paar Mal geratscht hier bei Abe die Ehre und haben jetzt gerade während der ersten Musik zusammengezählt, wie viele Bücher es sind. Wann schreibst du denn überhaupt all das?
Ja, ich bin halt so ein fleißiges Mädle. Gell?
Aber es sind ja Schwäbinnen.
Also ich bin die Allgäuerin, du darfst zu einer Allgäuerin nicht Schwäbin sagen.
Nein, ich bin ja aus Bayerisch-Schwaben und nein, du bist richtig Allgäu. Ich bin ja am Rande des Allgäus.
Aber tatsächlich, bin ich schon effizient und fleißig und trinke in der Früh immer meine zwei Cappuccini und dann setze ich mich eigentlich vor 9 noch an PC und arbeite und bin schon eine, ja, viel und immer Schreiberin und mache das auch 7 Tage die Woche und nicht bloß von 9 to 5. Also das ist natürlich auch eine Passion und ist einfach ein Beruf, der natürlich ins Private auch reinspielt. Da gibt es dann so den Unterschied, dass man sagt, das ist mein Job, das ist mein Berufsleben, das ist mein Privatleben. Das sind die Übergänge sehr fließend.
Es geht ja Schauspielerinnen und Schauspielern so und Autorinnen und Autoren, dass man sagt, ja, das ist ja ein nettes Hobby und dann veröffentlicht man was. Das ist richtig dein Beruf.
Das ist mein Beruf, ja. Und davon lebe ich auch. Und noch eine ganze Reihe von Tieren, die angesichts der Tatsache, dass sie immer älter werden und immer mehr Tierarztkosten generieren, auch richtig teuer werden.
Du lebst in schönster Idylle richtig auf dem Land. Wie viele Viecher hast du? Darf man schon sagen, wie viele Viecher hast du?
Viecher
im
darf
Moment?
Man sagen.
Ist ja nicht böse.
Gut, unser Tierbestand aktuell wären 7 Katzen, 1 Hund, 2 Ziegenböcke, 4 Pferde und bei den Bienen weiß ich die Zahl. Ehrlich gesagt nicht.
Die Zeit hast du jetzt auch nicht. Aber die Bienenstöcke wirst du wahrscheinlich wissen.
Ja, das sind nur 3.
Aber so stellt man sich das Landleben vor, dass das Landleben nicht nur aus Idylle besteht. Das erfährt man spätestens auch aus deinem aktuellen Buch Landwissen, der Knicke für alle, die in der Natur unterwegs sind. Aber du hast schon immer... Du hast erstens etwas gehabt, was ich immer gern gehabt habe, eine rote Lederhosen, das habe ich nie gehabt, das haben alle Kinder gehabt, ich nicht. Aber du hast schon immer sehr im Einklang mit der Natur gelebt und das aber auch kritisch als Journalistin gesehen, wo was hakt und hast es auch in deinen Krimis verarbeitet. Das ist immer so im Einklang mit der Natur.
Ja, das ist richtig. Und es war auch immer mein Credo zu sagen, das Wichtige an meinen Krimis ist eigentlich nicht, dass ich morde. Ich morde ehrlich gesagt ganz ungern, ich bin ja Pazifistin, aber du brauchst ja bei einem Krimi irgendwie zumindest einen Täter. Aber mir war eigentlich immer das zentrale Thema wichtig, das in der Mitte steht. Und das hattest du vorher ja schon angesprochen, sei es Glyphosat, sei es die Rückkehr der Wölfe, sei es dieser unsägliche illegale Welpenhandel. Es ging schon immer um Tier- und Naturschutz. Und ich habe eigentlich immer gesagt, der Krimi ist natürlich auch ein sehr gutes Medium, solche Themen zu transportieren und so ein bisschen von hinten durchs Auge den Leuten auch so mitzugeben. Und jetzt torpediere ich mich natürlich ein bisschen selber mit der Ansicht, wenn ich tatsächlich jetzt ein Sachbuch geschrieben habe, das wirklich komplett ein Sachbuch ist und sich einfach damit beschäftigt, ob wir nicht alle ein bisschen mehr Respekt für die Natur haben könnten.
Und ich glaube, das erreicht dieses Buch, weil es sehr nachdenklich stimmt, weil manche Dinge erscheinen einem so selbstverständlich. Aber nach all diesen Krimis und Romanen, auch einem historischen Roman, der Hinter Trister Weiher, ein ganz berührender Roman. Wie bist du jetzt auf die Idee gekommen, einmal so ein Buch zu schreiben wie Landwissen, einfach dein erstes Sachbuch?
Ja, das ist tatsächlich eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Also nein, gut, das ist jetzt nicht die lustige Geschichte. Ich habe ja über viele, viele Jahre eigentlich ungefähr 20 im Münchner Merkur eine Tierseite gemacht, die eine Tier- und Umweltschutzseite war, wo ich sehr, sehr viele unglaublich passionierte, ganz tolle Leute kennengelernt habe, sei es beim LBV, sei es bei anderen Institutionen, die einfach für ihre Sache brennen. Und da hatte ich natürlich schon ein gewisses Konvolut an Wissen und auch an ja, fähigen Menschen, die man fragen kann. Und dann haben wir ja auch ein Ferienhaus bei uns auf unserem idyllischen Hof. Und da war ein zertifizierter Waldpädagoge zu Besuch. Der war auch noch Diakon, kam da mit Frau und Hund. Also ein reizender Mensch. Und man muss ja sagen, als Waldpädagoge, das sind ja eh schon die Besseren, um es mal salopp zu formulieren. So, der steigt aus seinem Autohaus, schaut sich kurz das Häusel an und rast mit seinem Hund geradeaus in unsere relativ hochstehende Wiese, die wir irgendwie eine Woche später hätten mähen wollen. Und dann war ich so ein bisschen, dachte ich mir, also okay, der ist Waldpädagoge, und fragte ihn dann so, dass er jetzt aber schon wisse, dass man eigentlich Wiesen nicht betreten darf. Und dann schaut er mich an wie ein Auto. Wie? Das ist doch nur so eine alte Wiese. Und das war für mich so eine Initialzündung, dass einfach die wenigsten Leute heute noch das wissen, was wir als Kinder einfach gelernt haben. Man rennt nicht einfach in Wiesen und schon gar nicht, wenn die hochstehen, weil da soll halt nun mal irgendwie Heu draus entstehen. Und der war dann baff erstaunt und meinte dann, naja, aber da steht ja kein Sperrschild. Nö, weil wenn jeder Landwirt über Kilometer und Aberkilometer seine Wiesen mit Sperrschilden...
Ein Schilderwald.
Wir haben ja eh schon so einen Schilderwald mit Radwegen und allem. Also, und dann dachte ich mir, ich glaube, jetzt ist die Zeit, jetzt musst du doch mal die Klappe aufmachen.
Und die hast du Gott sei Dank aufgemacht und nicht, das möchte ich nochmal betonen, mit erhobenen Zeigefinger. Es ist ein ganz kluges, interessantes und sehr, sehr gut recherchiertes Buch, wo man sehr, sehr viel erfährt. Ich kann ja nur ein paar Kapitel schnell mal nennen. Wir versuchen, einiges davon zu besprechen, rund um die Milchwirtschaft, rund um die Almen, rund um den Hund, ganz wichtig, rund um all die Kreaturen, groß und klein, rund um Tiere, ganz und ohne Lobbyisten, rund um den Wald und rund um die Tradition. Also es ist schon ein Rundumschlag über das Leben auf dem Land, wo wir vielleicht in unserer Generation, wir sind ja fast gleich alt, noch den Respekt einfach gewusst haben und nicht mal gelernt haben, gewusst haben, die Wiese gehört jemand, die betritt man nicht, so wie man auch nicht in den Vorgarten von jemandem einer Reihenhaussiedlung rumtrampelt und sagt, da steht doch kein Schild. Und ich glaube, das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten.
Ja, das ist tatsächlich in Vergessenheit geraten und das ist eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel. Also wir haben ja natürlich, da wir in einer hochtouristischen Region auch leben, dann schon nochmal das Problem, dass plötzlich irgendwelche wildfremden Leute ihre Autos bei uns auf dem Grund parken, ihren Hund ausladen und dann gehen. Und wenn man die dann fragt, was sie da jetzt eigentlich machen, ja wieso, ich parke hier, ja, aber das ist Privatgrund, ja, das sieht der nicht so. Und außerdem muss er jetzt gehen und der Hund muss es einmal dringend pipi. Also folglich parkt er dann eben. Und das ist so eine Mischung aus, ja, man ist egomanisch, man hat es nicht anders gewusst. Und das ist irgendwie eigentlich auch der Ansatz, den ich hatte. Ich möchte erklären, warum man Dinge macht. Also nicht einfach zu sagen, das darfst du nicht, du böser, böser, sondern darum geht es mir nicht, sondern mir geht es darum zu erklären, warum man etwas nicht macht. Mir geht es darum, Es gibt wahnsinnig viel Halbwissen, man kann ja auch alles googeln, nur heute ist ja das Problem, du kriegst ja einen Algorithmus, der dir das aufs Handy spült, was für dich angeblich interessant ist. In dem Buch, das ist einfach recherchiert, das ist Wissen, das ist Fakt und dann kann man hinterher zumindest nicht mehr sagen, das habe ich nicht gewusst. Wenn ich es dann immer noch mache, bin ich wahrscheinlich ein Trottel.
Das war auch das Faszinierende. Als ich das Buch weggelegt habe, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich Pflichtlektüre. Für jeden, der zur Tür rausgeht und sich auf dem Land bewegt, eigentlich sollte man es an jede Weggabelung hinlegen und sagen, schaut euch mal das an, was macht man nicht. Wie du gerade gesagt hast, das ist ja oft nicht Bösartigkeit, sondern das ist Unwissen. Das ist nicht mal Dummheit, sondern das ist Unwissen, dass zum Beispiel eine Wiese nicht betreten darf, werden darf. Oder dass man Pferde nicht einfach, weil es ein nettes Foto ist, mit der Familie, dass man nicht Pferde einfach über den Koppelzaun hinweg mit Gras oder Zucker oder irgendwas füttert, da können die Tiere dran sterben.
Ja, das ist natürlich für mich ein ganz spezielles Thema, weil wir haben Pferde, wir haben inzwischen so eine Seniorenresidenz, das sind alles ältere Herrschaften, die auch teils aus schlechter Haltung kommen und das erleben wir natürlich schon, da kommen dann Eltern mit kleineren Kindern und strecken den Pferden Gras rüber. Die wissen schon, dass man Pferden kein Brot geben soll, auch kein Zucker, das hat sich rumgesprochen. Aber Pferde fressen doch Gras, ist dann immer die Antwort. Und dann versucht man denen zu erklären, dass es zwar stimmt, aber dass das jetzt im Speziellen ein Shetland-Pony ist, das in seinem Leben sehr oft Hufrehe hatte, weil es eben aus schlechter Haltung kam, dass wir alles tun müssen, dass es nicht noch einmal in seinem Leben Hufrehe kriegt, was eine extrem schmerzhafte Krankheit für so ein Tier ist. Und dass das vom Gras kommt, dass es von falscher Fütterung kommt. Und dann versucht man den Leuten zu erklären, ihr seid ja jetzt nur eine Familie. Wenn jetzt aber den ganzen Tag über, die ganze Woche über immer wieder Familien kommen, die dem Pony immer wieder Gras hinstrecken, dann kann das am Ende wirklich tödlich für dieses Tier sein. Und wenn man denen das erklärt, ist eigentlich ein Großteil, der dann sagt, oh, das habe ich nicht gewusst. Mhm. Die lassen es dann auch. Und dann gibt es aber immer noch den Prozentsatz, der hört sich das artig an, du drehst dich um. Und dann machen die genau das Gleiche wieder, weil man muss dem Kind ja eine Tierbegegnung schaffen. Und da muss ich ehrlich sagen, da wird meine Sprache dann auch manchmal etwas unwirsch, weil mir da dann nimmer viel einfällt. Weil mehr wie erklären und um Tierliebe bitten, zu werben. Ja. Man wirbt ja eigentlich um Tierliebe und wenn es dann irgendwie immer noch nicht gilt, ja, dann ist natürlich auch irgendwie Hopfen und Malz verloren.
Aber das Tier gehört ja auch jemand. Das sind ja keine freilaufenden Tiere.
Ja, das Tier gehört natürlich jemand und das gilt ja natürlich für alle Weidetiere, das gilt für Kühe, das gilt für Ziegen, Schafe, Pferde, was ich den Leuten auch dann immer noch erkläre, Tiere haben ja auch eine Rangordnung und gerade bei Pferden ist es auch ein bisschen fatal, da ist natürlich das ranghöchste Tier, das sich sofort an den Zaun drängt und natürlich dieses leckere Essen abgreifen will und wenn jetzt da drei andere sind, die nicht so ranghoch sind, die sind natürlich dann die armen Viecher, die dann womöglich von dem ranghohen Tier getreten werden. Und das gibt ja auch Verletzungen. Das sieht aber der Familienpapa mit seinem Kind nicht, wenn er wieder gegangen ist. Also da ist viel, was man beachten könnte.
Beim Blumenpflücken ist es ja vergleichbar. Wenn eine Familie zwei Blümchen pflückt, dann geht es ja. Aber wenn dann 20 Familien durchtrampeln, muss man schon sagen, und alle pflücken die Blumen, dann sind die Blumen weg.
Ja, ich verstehe es wirklich nicht. Also wir leben an einem Themenwanderweg mehr oder weniger. Mhm. Und da merke ich schon immer wieder, dass erstens mal ist alles wahnsinnig laut. Die Kinder brüllen alle immer wie am Spieß. Also ich habe als Kind eigentlich nur irgendwie in Todesangst geschrien. Ich verstehe das, Kinder müssen sich austoben. Das ist auch alles legitim. Aber warum laufe ich an dem Wanderweg vorbei und rupfe am Rand alle möglichen Büsche, Löwenzahn aus, schmeiß es dann auf den Boden und lass es da liegen. Das ist doch komplett sinnfrei. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, in unserer Generation schon nur wussten, dass man das einfach nicht macht. Man reißt nicht einfach irgendwas aus und schmeißt es dann auf den Boden. Das ist doch komplett sinnfrei.
Ja, da habe ich jetzt auch gerade drüber nachgedacht, weil das so selbstverständlich war, dass man das nicht macht. Und Löwenzahn ist ja ganz wichtig, den reißt man nicht bloß aus und schmeißt ihn weg. Der blüht zwar schön, aber warum soll er dann an der Seite liegen?
Abgerupft. Ja, und das ist, glaube ich, auch so ein Kernproblem, dass man immer glaubt, bei so aller Weltsarten wie Löwenzahn, da gibt es ja genug davon. Das mag im Kern ja vielleicht auch stimmen, aber dieser Löwenzahn ist erstens mal eine ganz wichtige Tracht für Bienen und zwar nicht nur für unsere Honigbienen, sondern vor allem auch für Wildbienen, für ganz viele andere Insekten. Und irgendwann gab es Arten, die waren auch mal Allerweltsarten und die sterben jetzt aber aus. Seien es Tiere, seien es Pflanzen. Und da waren vielleicht dann vor ein paar hundert Jahren auch Leute gestanden und haben gesagt, ja, das Ding, das habe ich ja überall. Und das passiert eben. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass durchaus jeder Einzelne, der irgendwas tut, massiv in ein Ökosystem eingreift und sei es nur ein Löwenzahn.
Und das stellst du ja auch fest. Es gibt natürlich jetzt, sei doch jedem vergönnt, die Natur ist so schön in Bayern. Es gibt halt viel mehr Leute als vor 20 Jahren, die jetzt unterwegs sind, die auch wohin kommen. Jeder hat ja ein Auto. Und dann wird's alles immer voller und dann wird's auch noch schwieriger, das alles zu handeln, dass die Natur erhalten bleibt in ihrem Ökosystem.
Ja, klar, die Natur, und da reden wir jetzt vor allem auch mal von Tieren, ist natürlich mehr oder weniger auf der Flucht. Also Tiere werden ja immer mehr in immer verstecktere Räume zurückgedrängt, weil überall der Mensch rumspringt. Also das ist nun mal Fakt und es ist auch legitim, dass jeder sich das wünscht. Und was natürlich anders geworden ist, es gibt natürlich viel mehr Fahrräder. Dieser Fahrradboom, mindestens seit Corona, ist natürlich immens. Und es gibt natürlich nur jede Menge anderer Gerätschaften, mit denen der Freizeitwillige unterwegs ist. Das ist auch alles okay. Aber ich muss halt schon überlegen, wo bewege ich mich? Mhm. Ich bewege mich immer noch im Prinzip im Lebensraum, im Wohnzimmer von Wildtieren. Und wenn die sowieso schon so gestresst sind, dann wäre es doch eigentlich möglich, dass man zumindest auf den Wegen bleibt, dass man zumindest ein paar Schonräume von diesen Tieren halt einfach in Ruhe lässt. Und das ist aber auch anscheinend nicht mehr jedem so ganz klar zu machen.
Aber das ist eine Mischung dann aus Respektlosigkeit und aus Unwissen. Und du versuchst damit ein bisschen aufzuräumen oder zu unterstützen mit mehr Wissen, was eben in deinem Buch ist, mit dem Landwissen. Schöner Titel auch. Kühe machen Mühe, das wissen wir alle, die mit Landwirtschaft zu tun haben. Ein wichtiges Kapitel finde ich rund um die Milchwirtschaft und da habe ich vieles erfahren, Nicola Förk, von dem ich noch gar nichts gewusst habe. Und ganz wichtig in dem Buch ist die Oma Knaushardt, die zum Beispiel sagt, bloß Lurger, it a langer. Und das finde ich ein sehr weisen Spruch, der sich in vielen Kapiteln auch durch dein Buch zieht. Die Oma Knaushardt gibt's wirklich, das war deine Oma.
Das war meine Oma mütterlicherseits, die Oma Knaushardt, ja, die ist irgendwas, keine Ahnung, geboren, ja, 18 irgendwas, also Ende 19.
Wie meine Großeltern.
Ende 19. Jahrhundert. Und es war eine ganz kluge, bodenständige Frau, ja, und die eben, das ist aber so ein Allgäuer Spruch, ja, natürlich das bloß Lurger it a langer. Also man schaut sich's an, aber lässt's ansonsten in Frieden.
Dann kommen wir zu dem Kapitel Milchwirtschaft. Ich habe gedacht, also erstens mag ich Kühe so gern, die sind so schön und das sind auch kluge Tiere. Was ich nicht gewusst habe und was mich völlig irritiert hat, ich habe nicht gewusst, wie wichtig die Hörner für die Kühe sind.
Ja, das ist natürlich ein polemisch diskutiertes Thema, aber Fakt ist halt einfach, die Kuh stammt vom Ur ab, ein ausgestorbenes Tier. Die hatten Hörner und Kühe haben Hörner. Also weltweit die unterschiedlichsten Rinderrassen haben Hörner. Nun haben sie in der modernen Milchwirtschaft keine Hörner mehr. Ganz klar, das Enthornen der Kuh ist eine Amputation. Das ist nicht einfach mal so wie Zehennägel schneiden, sondern man amputiert dem Tier seine Hörner. Da gibt es natürlich Vorgaben, wer das darf, wann man es darf, unter welchen Bedingungen man es darf. Aber man muss einfach wissen, das Enthornen der Kuh ist ein Zugeständnis an die moderne Haltungsform. Kühe heute leben vor allem in Laufställen. Man weiß es ja auch, wird ja auch immer wieder diskutiert. Nur noch wenige Kühe kommen auf Weiden. Man freut sich ja eigentlich schon, wenn man durch Dörfer fährt, wenn man um 4 Uhr am Abend mal nochmal Kühe auf der Dorfstraße laufen sieht.
Sieht man gar nicht mehr. Sieht man
ja wenig. Also ich freue mich tatsächlich, wenn die da gemütlich dahin laufen und ab und zu mal vor mein Auto scheißen. Für mich ist das so Jugenderinnerungen. Aber das sieht man ja eigentlich nicht mehr, weil die Kühe in Laufstellen leben, wo sie sicherlich, man spricht von Kuhkomfort, womöglich einen selbigen haben, aber sie kommen auf keine Weide mehr raus. Und weil sie in diesem Laufstall leben, enthornt man sie, weil man eben davon ausgeht, dass sie sich auf dem engen Raum eher verletzen. Das ist natürlich so eine Sache, also wo ich mir schon die Kernfrage stelle, wir passen Tiere an unsere Bedürfnisse an, müssten wir nicht eigentlich umgekehrt uns an die Bedürfnisse der Tiere anpassen? Und das Horn, und das weiß man, ist wirklich ein ganz wichtiges Element für eine Kuh. Es gibt Untersuchungen, also weit schlauere Menschen als ich haben das untersucht. Und das ist einfach so, dass Kühe tatsächlich natürlich mit dem Horn auch kommunizieren. Es ist natürlich so, dass auch die Temperaturregulation irgendwas mit dem Horn zu tun hat. Und was ich sehr interessant finde, und da reden wir jetzt ja wieder von dem, was von Menschen eigentlich interessant und wichtig ist, nämlich der Nutzen. Man weiß, dass die Milch von horntragenden Kühen für Leute, die so Unverträglichkeiten haben, viel besser verträglich ist als eben von nicht enthornten, von enthornten Kühen.
Finde ich völlig faszinierend. Und woher kommt das?
Naja, das ist einfach ein integraler Bestandteil einer Kuh. Also das gehört einfach zum Tier dazu. Und was ich auch interessant finde, dass natürlich man eben sagt, wenn die keine Hörner haben, dann verletzen die sich nicht mehr. Das stimmt aber nicht, weil die machen ja trotzdem ihre Rangordnungskämpfe. Also Kühe sind ja Herdentiere, die sehr interessant auch kommunizieren, die lebenslange Freundschaften eingehen. Also eine Kuh ist ein hochsoziales Tier und natürlich machen die trotzdem ihre Rangordnungskämpfe und die puffen sich dann auch mal und dann haben die halt einen Bluterguss irgendwo unter der Haut und da gibt es durchaus auch Metzger, die dann sagen, ja, das Fleisch kann ich nicht mehr brauchen, weil das ist eigentlich durch den Bluterguss nicht mehr nutzbar. Ist jetzt die Frage, ist es besser, die hat einen Ritzer vom Horn oder ist es besser, die hat einen Bluterguss? Aber das sind ja immer wieder menschliche Fragen. Also wir fragen uns ja, wie können wir das Tier für unsere Bedürfnisse zurechtstutzen?
Was wäre die Lösung?
Ja, die Lösung, glaube ich, liegt generell darin, dass wir wahrscheinlich eben nicht dieses höher, schneller, weiter forcieren sollten. Also ich bin tief davon überzeugt, dass die EU-Landwirtschaftssubventionierung eine Katastrophe ist. Wir belohnen immer noch fürs Größerwerden, größer, größer, größer. Wir müssten endlich die Bauern belohnen, die klein bleiben, die Tiere artgerecht halten und die Tieren einfach eine Möglichkeit geben, ihr artgerechtes Leben auszuleben. Und die müssten wir subventionieren, die müssten wir belohnen. Und dann sähe es mit unserer Landwirtschaft auch anders aus.
Schön ist auch, und interessant, dein Kapitel über Milch. Ich gehöre noch zu den Milchtrinkern, weil ich Gott sei Dank keine Unverträglichkeit habe. Aber es ist natürlich schwierig, wenn man nicht auf dem Land lebt. Bei uns gibt es mitten in der Stadt natürlich auch Bioläden, woher man wirklich gute Milch bekommt.
Ja, das ist einfach mal diese ganzen Begriffe so ein bisschen aufgeschlüsselt. Weil, also klar, Heumilch ist klar. Heumilch ist eine Milch, die von Kühen stammt, die einfach nur mit Heu und Gras ernährt werden und minimal irgendwelchen Kraftfutter. Da gibt es aber auch genaue Vorgaben, wie viel das sein darf. Dann gibt es natürlich von den einzelnen Bioverbänden Vorgaben. Aber dann gibt es so schöne Begriffe wie Landmilch. Also da sieht man dann irgend so ein Almöhi mit einer Rückenkraxe und auf dem Cover und denkt sich, ah ja, okay, das muss eine gute Milch sein. Also erstens mal wird der nicht mehr mit der Rückenkraxe umeinander sein, sondern wahrscheinlich einen riesigen Fan haben. Und das ist einfach Werbung, das ist einfach Marketing, das sagt überhaupt nichts über die Qualität dieser Milch aus.
Stadtmilch gibt es ja nicht. Es kann ja nur
das wäre vielleicht mal eine Idee, so eine Kuhherde im englischen Garten und die gibt dann Stadtmilch.
Und da finde ich auch interessant, was Weidemilch ist, was Heumilch ist. Die Irreführung eben mit Landmilch. Milch ist ja nicht gleich Milch. Und da tut man sich als Verbraucher, der gerade nicht auf dem Bauernhof aufwächst, dann doch ziemlich schwer. Man möchte ja eine gute Milch haben.
Ja klar, natürlich, man will ein gutes Produkt kaufen, aber das ist natürlich auch alles ein undurchschaubarer Wust mit riesigen Regalen, wo man halt irgendwie wie der Ochs vor dem Milchregal steht. Und das gibt hier auch ein paar Anhaltspunkte, was Sinn macht und was eben keinen Sinn macht.
Aber was du sagst, ist wirklich verschwunden. Habe ich vor kurzem mit dem Kabarettisten Martin Frank drüber geredet, über die letzten Kühe bei ihm auf dem Hof, dass ich auch so wie du das gekannt habe, dass man im Stau ist, weil gerade Kühe über die Straße getrieben werden in irgendeinem Dorf und dass in der Früh meistens die Kinder mit diesen Karren, mit den Aluminium-Milchkandl rumgefahren sind und die an den Straßenrand gestellt haben. Das gibt's auch nicht mehr. Und wenn man drüber liest und hört, merkt man erst, was so verschwunden ist.
Ja, aber das mit den Kühen, ich komme ja eigentlich aus Oberstaufen und da war das einfach klar, dass man in der Früh um 8:30, 9 mehr Zeit einkalkuliert hat und abends um 6 oder um 5 rum eben auch, weil man wusste, dass da jetzt der Huberbauer mit seinen Kühen durchs Feld zieht und das ist doch, Also es war hochcharmant und natürlich hat es einen aufgeregt, aber heute, finde ich, feiert man es ja richtig, wenn man sagt, boah, das sind ja Kühe nur draußen und die laufen durchs Dorf, so herrlich.
Ich finde es auch wunderbar und ich merke jetzt erst, was verschwunden ist und wie, ja, wie sehr es einem eigentlich fehlt, weil das war auch so ein Rhythmus, wenn man durch die Gegend gegangen ist oder gefahren ist oder mit dem Radl gefahren ist, so ein Rhythmus eines Dorfes zum Beispiel, wie die Melodie eines Dorfes. Und das geht allmählich alles verloren. Die Autorin möge es mir verzeihen, ich neige dazu, beim Lesen Eselsohren reinzumachen. War in unserer Kindheit natürlich verboten, die kann man aber wieder rausmachen, um mit Bleistift alles anzukreuzen, worüber ich bei der Sendung ratschen möchte. Und ein ganz dickes Ausrufezeichen steht bei dem Kapitel rund um die Almen. Und das fängt mit einem meiner Lieblingssätze aus deinem Buch an, Nicola Förg. Ihre mitgebrachten Speisen können Sie auf Ihrer mitgebrachten Terrasse verzehren. Das hast du auf einer Alm gesehen. Das nimmt natürlich auch Überhand, dass man auf der Alm einfach seine Sachen auspackt, die Sitzgelegenheit nutzt, die Alm nutzt, aber den Almbauern, die Almbäuerin oder die Sennerin und den Senner einfach nicht das machen lässt, wofür sie da sind.
Ja, das Schild habe ich leider Gottes schon auf mehreren Almen gesehen und natürlich schwerpunktmäßig auch auf bewirtschafteten, sprich, die haben einfach eine Hochgebirgsgastronomie und es ist dann halt schon deutlich mühsamer, das Zeug da hochzuschleppen, beziehungsweise selbst wenn es einen Lift gibt oder man mit Hubschraubern agieren muss, kann es halt einfach nicht sein, dass man ja die Infrastruktur nutzt und sich seine Stulle mitbringt. Also das ist irgendwann ist ja auch nicht fair, das geht einfach nicht. Aber es stimmt, dein Buch sieht wirklich schlimm aus. Ich sehe es jetzt erst.
Ich mache die Eselsohren schon wieder raus und ich mag ja Esel. Also so ist es
ja. Ja, ja, ich auch.
Ich liebe Esel.
Ich auch. Nein, aber ja, das ist ja der Einstieg in dieses Almenkapitel. Das ist natürlich auffällig, klar. Und ich habe mir da auch natürlich Gedanken gemacht. Und es gibt dann natürlich noch einen schönen Satz. Den muss ich jetzt allerdings ablesen.
Von einem Allgäuer?
Alle schlauen Menschen sind anscheinend Allgäuer. Genau, von Enzensberger, der nämlich 79, bitte, gesagt hat, der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet.
Das ist ein kluger Satz.
Das ist ein kluger Satz, ja. Und was er 79 gesagt hat, war natürlich damals schon weise. Und ich weiß nicht, was er heute zu sagen würde, wenn wir diese Bilder gerade aus dem letzten Jahr aus Südtirol oder auch ja, vom Praxer Wildsee oder auch in Garmisch vom Alpsee sehen, wo dann einfach wirklich diese Instagrammer stehen und unbedingt dieses eine Foto machen müssen und Regionen einfach komplett überrannt werden. Also da, das ist natürlich schon bitter. Und da frage ich mich dann schon auch, also Spaß machen kann das ja, glaube ich, schon mal keinen eigentlich, wenn ich in einer endlosen Schlange an der Cicada-Bahn stehe, nur weil ich dieses eine Foto machen will. Also ich würde sagen, okay, Freunde, ich gehe woanders hin. Aber das scheint natürlich auch sowas zu sein, dass der Mensch so ein Lemming ist und unbedingt, ja, muss dieses eine Foto eben machen.
Aber dann, es ist ja mittlerweile dann so, ob das jetzt hier in Bayern ist oder in Europa oder auf der ganzen Welt ist, jeder muss jetzt zeigen, wo er war und die Orte sind gar nicht mehr so, weil man muss ja warten, bis 10.000 Leute zur Seite gegangen sind, dass man das Foto machen kann. Das ist doch irre.
Ja, das ist eben der moderne posende Mensch und der moderne postende Mensch. Also das ist eben ein Lebensziel anscheinend.
Aber das macht ja einen riesen Stress allen.
Ja, das macht natürlich den Leuten selber einen Stress, aber es macht natürlich vor allem wieder den Menschen, die da leben, weil da leben halt auch Einheimische und die haben halt da vielleicht auch keinen Bock drauf, dass ihnen die großen Busse irgendwie ihren Garten zuparken und es macht aber auch wieder den Tieren halt viel aus. Und bei den Tieren, die eben im Gebirgsraum und vor allem im Hochgebirgsraum leben, die haben natürlich noch ganz andere Probleme, denn die haben natürlich das Problem des Klimawandels noch mal ganz anders. Denn das sind ja Spezialisten, die an Kälte und an solche Lebensräume angepasst sind. Nur wenn es immer wärmer wird, was es tut, und der Temperaturanstieg in den Alpen ist ja noch mal deutlich höher wie im Mittel, können die ja nur nach oben ausweichen, wo es kühler wird. Mhm. So, wo weichst du jetzt aber aus, wenn der Berg ausgeht? Also salopp gesagt, nach oben geht denen irgendwann der Berg aus. Und wenn jetzt diese Viecher, die es eh schon so schwer haben, dann permanent auch noch gestört werden von irgendwelchen Wanderern im Winter, Skitouren gehen, Schneeschuhwanderern, dann wird es für die halt noch enger.
Und das vergessen ja auch viele, dass man die Tiere auch mal in Ruhe lassen muss. Aber weil du gerade von den Fotos gesprochen hast, ich meine, wir sind noch mit dir Abenden aufgewachsen und fanden es nervig.
Ja, das war ein Albtraum.
Aber mir hat vor kurzem eine junge Frau gefragt, als ich gesagt habe, da war ich auch schon mal, hast du ein Foto? Und habe ich gedacht, warum habe ich da kein Foto? Ganz einfach, weil ich kein Fotoapparat gehabt habe. Du bist ja auch als Reisejournalistin, als junge Frau viel unterwegs gewesen. Da gab es doch keine Fotoapparate. Oder wenn, dann hast du bewusst als Journalistin welche mitgenommen. Aber privat hat man doch fast nie ein Fotoapparat dabei gehabt in die 70er, 80er Jahre.
Also ich hatte einen Vater, der war wahnsinnig so technisch innovativ. Und der hat tatsächlich irgendwie Fotoapparate gehabt und hat uns an den Wahnsinn getrieben mit seinen Bildern, die wir überall machen mussten. Und dann musste man das immer nur mit Selbstauslöser. Dann hat er irgendwo das Ding auf einen Stein gestellt. Dann fiel natürlich der Fotoapparat runter. Also das Ganze wieder von vorne, dann raste er irgendwie dahin, um das noch rechtzeitig zu erwischen mit diesem Selbstauslöser, dass wir auch alle drauf sind und so. Also das waren die frühen Selfies.
Sehr lustig.
Ja, also er war da schon nervig und das Schlimme war ja, wir mussten den Zeug ja dann eben, wie du sagst, in Form von Dia-Abenden abends auch noch anschauen. Ja, war anstrengend.
Und immer, wenn es dann gerade spannend wurde, war der Film aus.
Das auch. Oder er war gar keiner drin. Er hat dann irgendwas belichtet, was aber leider Gottes nicht zu belichten war, weil es war gar kein Film drin.
Und wir haben ja nicht gepostet, wie es heutzutage. Wir haben einfach Blick geschaut. Wir haben gewartet, dass wir drauf schauen.
Und auch was es, glaube ich, auch nicht mehr gibt, das wurde immer bei Fotopost entwickelt. Das weiß ich noch. Das gab immer Fotopost und da hat er seine Bilder entwickelt.
Und da waren wir ganz gespannt, wenn man diesen dicken Umschlag, dieses Kuvert geholt hat und geschaut hat, ob was worden ist.
Ja, genau. Die meisten waren scheußlich, aber gut.
Ich habe sogar mit 16 sollte ich die Passfotos abholen beim Fotografen, das gab es ja damals noch. Und da habe ich die Passfotos schauen müssen und habe mich selber gar nicht erkannt, weil ich so wirscht war. Damit müssen wir leben.
Nein, und ich habe natürlich als Journalistin schon fotografiert, klar, das war ja auch mein Job, aber Dias, und dann hatte man eben diese vielen, vielen Dias und die hat man dann an die Redaktionen postalisch geschickt. Das war ein irrsinniger Aufwand, was man sich heute natürlich gar nicht mehr vorstellen kann, wo eben alles digital ist.
Aber wir haben auch diese analoge Zeit erlebt. Jetzt kommen wir wieder zu den romantischen Almen und der Natur, wo du gerade eben erzählt hast, die Tiere müssen ja irgendwo hinfliehen, nach oben gehen, wenn die Menschen alles besetzen. Es klingt natürlich romantisch, in der schönen Natur zu sein, an einem schönen See ein Lagerfeuer zu machen und dort zu übernachten. Geht ja gar nicht.
Nee, geht gar nicht. Sollte man einfach unterlassen. Also generell dieses in der Nacht unterwegs sein ist was ganz Fatales. Ich weiß, es gibt viele Tourismusämter, die dann immer so Nachtwanderungen anbieten. Also das ist natürlich ungefähr das Übelste, was man machen kann. Einfach schon deshalb, der Mensch ist definitiv ein tagaktives Säugetier, das dazu da ist, dass es mal nachts seine Batterien wieder auflädt. Heißt, bleibt einfach nachts im Bett und schlaft. Das ist eine gute Idee. Auch das ist so eine Oma Knaushart-Weisheit. Man geht zum Wandern in der Dämmerung und ist vor der Dämmerung wieder zurück. Also man lässt in der Nacht die Viecher einfach mal unter sich. Das ist einfach eine gute Regel und die kann man auch nur einfach unterstreichen, das stimmt.
Die Oma Knausert war so eine weise Frau. Also fast jedes Kapitel endet mit einem Zitat von der Oma Knausert. Aber das ist einfach so auch diese Herzensbildung und eben das Leben mit der Natur. Aber natürlich ist es ja, wenn es einer mal macht, nicht schlimm. Aber es sind halt immer mehr Menschen in der wirklich schönen Natur unterwegs. Wir gehen durch die Natur mit dem Landwissen von Nicola Förg und mit den Lebensweisheiten von der Oma Knausert. Hab gerade wieder eins aufgeblättert. Bleib am Weg, lass alles flackern und glaub, die Sperrschilder, die retten dein Leben. Das ist diese kluge Oma. War natürlich auch eine gescheite Allgäuerin, gell?
Ja, meine Oma war eine gescheite Frau.
Wir haben aber auch schon zu Beginn über diese vielen Lebewesen und über dieses wunderbare Ökosystem in der Natur gesprochen, wo dann manche Leute sagen, ach, wegen dem Käfer oder dem Viech oder wegen der Pflanze, dann ist halt eins weniger. Und das ist so eine gefährliche Einstellung.
Ja, das höre ich oft. Also dann sagt jemand halt so ein bisschen mürrisch, ja mei, dann stirbt der X halt mal aus. Braucht man den überhaupt? Nee, das stimmt schon. Den einzelnen X brauchen wir nicht. Aber das ist ja so ähnlich wie bei einem Turm mit Holzklötzchen. Man hat diesen Turm und dann nimmt man ein so ein Klötzchen raus, passiert gar nichts. Zieht nochmal einen raus, passiert gar nichts. Und dann ziehe ich vielleicht den vierten oder fünften und dann bricht das ganze Ding zusammen. Und es ist eben beim Ökosystem ganz ähnlich, dass es dann einfach komplett zusammenkracht. Und deshalb doch, wir brauchen den einzelnen X. Und da gibt es, das war, glaube ich, mal ein Leiter der Bayerischen Staatssammlung in München, der mal einen, finde ich, wahnsinnig schlauen Satz gesagt hat. Der sagte nämlich, 95% der Lebewesen im Ökosystem sind klein, schwarz und hässlich. Damit wollte er sagen, dass du mit solchen Tieren natürlich irgendwie keinen Staat machen kannst. Die will man auch gar nicht unbedingt schützen.
Streicheln.
Ja, Mama will immer das schützen, was putzig ist, was pelzig ist und süße Knopfaugen hat. Und deshalb versuchen, darum haben es Naturschützer und solche Leute auch so wahnsinnig schwer. Du brauchst im Prinzip so Leuchtturmarten, die sympathisch sind, mit denen man eben doch Naturschutz betreiben kann. Und ja, dann nehmen wir zum Beispiel Feuersalamander.
Ah, das der Lurchi.
Der Lurchi. Das ist natürlich ein eigentlich gut aussehendes Tier, mit dem man eben tatsächlich leichter Naturschutz betreiben kann, wie mit einem hässlichen, keine Ahnung, Regenwurm oder so. Und Lurchi, klar, das kennen wir auch noch, oder? Das Lurchi-Heft.
Ja, natürlich. Mit der Schreibschrift.
Ja, genau, mit der Schreibschrift. Und man ist natürlich nur in diesen Schulladen gegangen, weil wir unbedingt dieses Lurchi-Heft haben wollen. Das war eigentlich ein sehr frühes, sehr gutes Marketing.
Ja, da waren dann Kröten und Unken und am Schluss hieß aus dem Teiche klingt es lange noch. Den Werbeslogan nennen wir jetzt nicht, aber da bist du auch wieder so in diese Kröten und Frösche und Lurche eingetaucht und hast die einfach toll gefunden. Wobei ich gerade überlege, wann ich zuletzt einen Feuersalamander gesehen habe. Vielleicht vor 40 Jahren. Du schon, du wohnst ja richtig
doch,
auf dem Land.
Ja, doch, ich habe schon mal welche gesehen, aber die haben es auch nicht leicht, weil die kriegen jetzt auch noch so einen komischen Pilz, der ihnen auch sehr, sehr zusätzlich zu den anderen Problemen. Also du hast es auch als Feuersalamander heute nicht mehr leicht.
Dabei sind die alle so schön und du bist ja wirklich mit deiner roten Lederhosen mit den Nachbarskindern durch die auf Bäume gekraxelt und barfuß in irgendwelche Bäche rein. Also das hört sich schon an wie in einem Heimatfilm. Das war halt, ihr wart halt auch ein Teil von dem Ganzen, mit dem Respekt für die Tiere und für die Natur. Gut, wir haben auch jetzt Blumensträuße für die Mama pflückt aus schlechtem Gewissen mit Butterblumen und Wiesenschaumkraut. Und haben dann auch Löwenzähne ins Wasser gelegt, dass sie sich so dreht haben. Aber nicht alles abgerupft und weggeschmissen.
Nee, eigentlich
nicht. Hätten wir auch geschimpft gekriegt.
Nein. Und wir waren halt schon die Kinder, die tatsächlich, also das gibt ja so die, auch ein bisschen diesen Allgäuer Spruch, dass man die Kinder behandelt wie Schumper. Die hat man mittags Austrieber und abends wieder Ei. Will meinen, wir haben ja wirklich einen Schulranzen irgendwo hingeschmissen, sind halt raus und wussten, wenn es dunkel wird, müssen wir wieder rein. Hat eigentlich gut funktioniert. Und es ist auch nie ein Kind abhanden gekommen, weil man wusste natürlich am Dorf, wer wohin gehört. Also übrigens ganz ähnlich wie bei den Hunden. Es gab immer irgendwie diesen Dorfstreuner, den Dorfköter, der irgendwie durchs ganze Dorf gelaufen ist und man wusste genau, wo der hingehört. Also da war jetzt auch keine Sorge. Auch das ist heute, glaube ich, nicht mehr möglich, dass irgendein Hund einfach frei flottierend durch ein Dorf läuft.
Ja, so dieses Dorfleben, das gibt's manchmal nur, aber es leben halt nicht alle auf dem Dorf. Weil wenn alle auf dem Dorf leben würden, gibt es ja kein Dorf mehr. Dann wäre schon wieder eine Stadt.
Ja, um Gottes Willen. Na, bleibt ihr nur alle in München.
oder wo auch immer. Ist ja nicht nur Münchens Zentrum von Bayern. Über Hunde, glaube ich, reden wir dann nach die Elfer-Nachrichten, weil da muss man noch ausführlicher drüber reden. Wir mögen ja beide Hunde gern, wir mögen beide Tiere gern. Aber Hunde werden zunehmend auch zu einem Problem. Aber wir können sie ja mal kurz schon anreißen, worüber in der nächsten Stunde reden. Durch Corona haben sich viele Leute Haustiere zugelegt und die allergrößten Lieblinge sind natürlich die Hunde.
Ja, das ist so. Und wir haben inzwischen in Deutschland fast 11 Millionen Hunde. Das ist schon eine Ansage, gell? Und diese 11 Millionen Hunde, die müssen alle irgendwo leben, müssen irgendwo spazieren gehen, müssen erzogen werden und wollen natürlich auch raus in die freie Natur, weil ein Hund will ja auch draußen
was auslaufen.
Ja klar, will laufen, will springen und will was erschnüffeln. Das ist nun mal ein Nasentier. Und auch das macht manchmal Probleme.
Und zwar, weil wir schon gerade von der Alm geredet haben, oder so haben wir ja auch eigentlich angefangen, dass dann manche Leute einfach irgendwo parken und sagen, so mein Hund muss jetzt in die Wiese und am besten noch ein paar Kühe aufschrecken, was der Hund ja gern macht.
Ja gut, auf der Alm, das haben wir ja nun jeden Sommer, diese Schlagzeilen, Mörderkühe, Killerkühe auf der Alm, ist natürlich ein hausgemachtes Problem. Da kommt jemand mit Hund, läuft über eine Kuhweide, Das kann man ja durchaus machen, aber da geht man dann halt gemessenen Schrittes, ignoriert diese Kühe, nimmt den Hund möglichst an der abgewandten Seite, also sprich weg von den Kühen, geht einfach, schaut die Viecher nicht an, steigt wieder über den Überstieg und gut ist. Wenn man aber natürlich das Selfie with Cow machen muss und sich vor die Kuh drapiert und den Hund auch noch, kann schon sein, dass die eine oder andere Kuh ein bisschen unwirsch wird, weil Kühe einfach, also geelbte Kühe haben einfach über den Sommer ein ganz anderes Herden- und Sozialsystem, die werden einfach ja, wilder, natürlicher. Und wenn die womöglich, wenn das Mutterkühe sind, die dann nur Kälber dabei haben, dann fühlen die sich durch ein Raubtier bedroht, weil ein Hund ist halt nun mal ein Beutegreifer im Auge einer Kuh. Die Kuh hat ja recht, was die Kuh tut, ist vernünftig. Und wenn die dann angreift, dann ist es einfach ihre normale Art und dann, ja wie gesagt, dann wird getextet, Mörderkühe auf Tiroler Almen. Nee, sind einfach depperte Leid.
Da können ja die Hunde auch nichts dafür. Nett ist auch die Zeile in deinem Buch, warum Kühe nicht auf Instagram wollen. Alles wird ja zusammen fotografiert.
Ja, genau deshalb wollen sie nicht auf Instagram.
Vielleicht sind sie gerade nicht geschminkt oder sonst was. Und die Hunde wahrscheinlich auch nicht. Also das ist ja, wofür du plädierst, dass alle Leute, die unterwegs sind, ein bisschen mehr wissen sollten und dann vielleicht respektvoller und ein bisschen ehrfürchtiger mit der Natur umgehen, weil es ist so ein unglaublich toll funktionierendes System, wenn man die Natur lässt.
Ja, wenn man sie lässt und wenn man eben nicht unentwegt eingreift. Und da haben wir natürlich schon auch nochmal, wenn wir gerade beim Hund sind, diese Hundeproblematik, dass Hunde halt auch Wildtiere aufscheuchen. Und dann sagt mir natürlich der Hundebesitzer, ja, aber der erwischt das Reh ja nicht.
Das weiß ja das Reh nicht.
Das ist das eine und das mag ja auch stimmen, aber dass der diesem Reh trotzdem massiv schadet, das ist eben dem Menschen nicht so klar. Denn ein Reh ist ja eigentlich ein armes Tier. So ein Reh hat einen sehr kleinen Pansen. Also eigentlich den kleinsten von diesen Wiederkäuern, die wir hier so bei uns haben. Und es muss tatsächlich 11-mal am Tag Nahrung zu sich nehmen und braucht immer wieder Wiederkäuerphasen. Mhm. Und wenn es jetzt permanent in diesem Zyklus gestört wird, dann wird es sehr krank und es kann bis hin zum Tod führen. Und das ist dem Menschen mit dem Hund vielleicht gar nicht klar. Der Waldi hat seinen Spaß und der fährt mit seinem Waldi wieder nach Hause und das Reh verendet still im Wald. Und das muss doch einfach nicht sein.
Also wir können nur noch mal betonen, der Hund kann nichts dafür, der folgt seinem Instinkt.
Doch da gibt es einen schönen Spruch, der Depp ist immer am Ende der Leine.
Mit diesem schönen Spruch machen wir jetzt die kleine Pause für die 11 Uhr Nachrichten und dann rate ich mit Nicola Förg weiter über Hunde, Waldtiere und wie sagt man bei euch in der Gegend, da im Bayerisch Schwaben, du bist ja Allgäu, sagt man zu den Ameisen Hagermäuse, wie sagt man bei euch?
Boah, da bin ich jetzt aber überfragt. Also gell? Ich glaube, ich sage Ameise.
So schwätzt man halt im Allgäu.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser. Zu unserem Landwissen-Ratsch heute mit Bestseller-Autorin Nicola Förg. Vieles erfährt man in ihrem wunderbaren Buch über Almwiesen, über seltene Schmetterlinge, über das Benehmen auf der Alm, über Tiere, über Hund, über Katzen, über Ameisen und über Milchkühe. Ach mei, ich könnte Ihnen jetzt das ganze Buch vorlesen, aber wir ratschen lieber drüber. Nicola Förg, spielst du eigentlich ein Instrument, was man auf dem Land ja immer gelernt hat?
Das ist jetzt eine Gewissensfrage. Nein, also meine Mama wollte immer, dass ich Klavier lerne und meine Mama war auch selber Klavierlehrerin und ist leider absolut an mir gescheitert. Also ich war leider nie eine höhere Tochter zum Klavierspielen. Ich bin permanent von Bäumen gefallen und war lieber draußen und sie hat es dann irgendwann wieder aufgegeben. Aber ich bedauere sehr. Also ich fände es wahnsinnig toll, wenn ich jetzt Klavier spielen könnte, aber ich kann es leider nicht und ich kann auch sonst kein Instrument. Auch das mit der Ziehharmonika war zum Scheitern verurteilt.
Aber das war für deine Mama ja auch bitter, sie als Klavierlehrerin und das eigene Kind.
Aber meine Mama war auch Deutschlehrerin und zumindest kann sie sagen, das Kind in Deutsch ist es was geworden.
Die Sprache ist halt dein Instrument und in diesem Buch, dem so und so vielten, hast du auch über den Kreislauf der Milch geschrieben, warum man Tiere nicht hinterm Zaun füttern sollte, darüber haben wir schon geredet, was Wanderer und Mountainbiker tun können, um sensible Ökosysteme wie Wälder oder Almen zu schützen und dass auch der folgsamste Hund in der Brut- und Setzzeit angelehnt gehört. Und was hat Oma Knaus hat zu dem Hund gesagt?
Oma Knaus hat Dukaschi davor ausgehe, dass er jetzt einen Hund mag. Gibt auch Leute, die mögen keine Hunde. Ich mag Hunde, wir haben auch einen Hund.
Habt ihr für einen? Kein Bonzo?
Nein, kein Bonzo. Wir haben tatsächlich einen deutschen Mittelspitz. Das ist übrigens eine vom Aussterben bedrohte Haustierrasse, was wahnsinnig tragisch ist, weil es ganz, ganz tolle Hunde sind. Leider Gottes hat der Spitz so diesen ganz schlechten Ruf. Das wären Kläffer und die würden zwicken, was natürlich völliger Blödsinn ist. Ein Spitz ist dafür gezüchtet, dass er wie so ein kleiner Satellit um seinen Hof kreist und dass er meldet, wenn einer kommt.
Ein Hütehund.
Das ist sein Job. Mhm. Ja, das ist sein Job. Das ist aber überhaupt kein Kläffer. Und bei uns, wenn Leute kommen, unser Hund heißt Professor Dr. Böhm, also so viel Zeit muss sein. Und der verwundert immer die Besucher, weil er wirklich total freundlich ist und nie bellt. Und wenn Leute auf dem Gelände sind, gehören die dazu, die gehören dann zum Team. Und dann ist es der brävste, liebste, netteste Hund und er grinst vor allem immer, spitze Grinsen immer. Weil du sagtest Bonzo, ich hatte eine Tante Renate. Tante Renate hatte immer Bonzos. Bonzo 1, Bonzo 2, Bonzo 3, weiß nicht, wie viele Bonzos waren. Und das waren nämlich deutsche Boxer. Die sieht man auch nicht mehr so viel, wahrscheinlich, weil die so sabbern. Und dieser Bonzo, die waren cool. Wir waren da immer in Arosa beim Skifahren und da war noch mehr Schnee. Und diese Bonzos haben sich dann immer so diese Schneestangen genommen und haben die mittig, also intelligenter Hund, mittig genommen und rannten dann über die Wanderwege. Nachteil für die Leute, die ihnen entgegenkamen, entweder die mussten in Tiefschnee hechten oder sie mussten über Bonzos Stange springen, was mich als Kind immer tief beeindruckt hat, auch dass der Hund so eine schwere Stange so lang tragen konnte. Also die Bonzos, die hatten schon ein Gebiss.
Der Bonzo, ruft ihr dann euren, wie heißt der, Mittelspitz, Professor Dr. Böhm, ruft ihr den, wenn es pressiert?
Nein, eigentlich nur Böhm.
Mag er nicht auf seinen akademischen Titel
beharren. Nein, das kommt drauf an, wer kommt. Manchmal möchte er auch gerne immer seinen Titel nennen.
Aber weil du gerade gesagt hast, euer Spitz, der ist ja so ein Hütehund, da gab es sogar, jetzt fällt mir das nach 60 Jahren wieder ein Kinderspiel. Spitz, pass auf.
Spitz, pass auf, ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wie das gegangen ist.
Spitze waren...
Spitz, pass auf.
Ja, ja.
Also Aufpasserhunde.
Ja, oh, ja, aber Spitze waren in Bayern ja auch das, was man diese Misthaufenbeller nannte. Die haben sich oben auf die Misthaufen gesetzt, weil das war natürlich der höchste Punkt. Und haben mal geguckt, wer kommt und haben dann gemeldet. Großartige Hunde. Es gibt ja auch eine Großspitze, die sind ja größer wie ein Mittelspitz. Sensationelle Hunde, wahnsinnig freundlich, totale Allrounder, aber halt leider vom Aussterben bedroht, weil die Leute leider Gottes irgendwelche Inhunderassen, die oftmals auch Qualzuchten sind, bevorzugen, wie diese ganzen armen Bulldoggen, die keine Luft kriegen, diese Möpse, die keine Luft kriegen, diese ganzen kleinen Chihuahuas, die man irgendwie in der Handtasche mit sich führt, eigentlich auch eine recht traurige Entwicklung. Mm.
Auch ein Thema von einem deiner Krimis gewesen.
Ja, das illegale Welpenhandel, ganz eine üble Geschichte. Und das Schlimme ist ja, der Krimi ist, boah, ich weiß es jetzt gar nicht, der ist nun einige Jahre alt. Und da war das Thema noch relativ neu. Und ich dachte mir immer, da müsste sich was ändern. Mhm. Und leider Gottes haben wir diesen illegalen Welpenhandel aber immer noch. Und wir haben leider immer noch die Leute, die im Internet oder aus dem Kofferraum Hunde kaufen. Und es gibt immer noch diese Vermehrer im Osten, die Hundemamas missbrauchen, nur zur Gebärmaschine. Und es wird irgendwie nicht besser.
Arme Hunde. In dem Fall sind es wirklich arme Hunde, wobei wir beide diese Bezeichnungen dumme Sau, blöde Kuh überhaupt nicht mögen, weil Tiere einfach schlau sind. Die müssen ja auch schlau sein.
Ja, Tiere sind schlau, Tiere sind können unheimlich gut kommunizieren und das ist auch so was, also ich komme ja natürlich auch als Kind aus ländlicher Umgebung und war da immer bei einem Nachbarbauern, die hatten das Kempner Nikolauspferd, das hieß Emil. Dieser Emil wurde extremst schlecht gehalten, nämlich angebunden und ab und zu durfte er mal in Obstgarten. Heute weiß man natürlich eine katastrophale Pferdehaltung, aber damals wusste man es nicht besser. Der Hof hat zwei so alten Junggesellen gehört, was ja auch so ein Klassiker eigentlich ist auf so Höfen bis heute, so zwei Junggesellen oder auch nur ein Junggesell. Und die waren natürlich der Meinung, ein Tier ist eine niedere Kreatur, weil es ja in Schwätzer kann. Was natürlich völliger Unsinn ist, Tiere kommunizieren natürlich auch, nur eben nicht über Sprache oder auch über Sprache, nur eben anders. Also wir sind eigentlich die Deppen, weil wir sie nicht verstehen. Aber Tiere können natürlich, das weiß man ja heute alles, Tiere lachen, Tiere machen Dinge einfach nur sinnbefreit zum Spaß. Tiere trauern. Jeder Tierbesitzer weiß, wie stark Tiere trauern können.
Aber mit den Emil, glaube ich, da war auch ein Trick dabei, dass du dann selber Pferd gekriegt hast. Das war aber nicht der Emil.
Nein, das war nicht der Emil. Ja, gut, der Trick, dass ich selber Pferd bekam. Gut, ich war ja natürlich so dieses klassische Pferdeverrückte Mädel. Ich habe alle diese schwedischen Pferdebücher gelesen und war eigentlich auch der Meinung, ich wandere nach Schweden aus, weil ich doch den Eindruck hatte, da ist es viel besser. Und ich hatte Meerschweinchen. Die hießen Mobby und Manuel. Die Manuel war eine Manuela. Und dann ging das relativ schnell.
Ja, dann wir haben die war es eine Meerschweinchenzucht auf einmal.
Wir haben das mit der Geschlechtertrennung ehrlich nicht mehr hingekriegt und irgendwann hatten wir 38 Meerschweinchen. Und mein Vater war irgendwie kurz vor dem Blutsturz, weil wir 38 Meerschweinchen hatten. Die haben wir damals tatsächlich schon sehr artgerecht gehalten. Die waren in so einem Gartenschuppen mit Röhren und Schlupfmöglichkeiten und dann ist halt Schlupfmöglichkeiten, immer irgendeine dieser Meersauen entkommen. Und dann musste mein Vater nachts immer durch unser 8000 Quadratmeter großes Grundstück und sollte dieses Meerschwein suchen, damit es der Fuchs nicht erwischt. Und dann war der arme Mann irgendwann so genervt von mir und den Meerschweinen, dass er einen denkwürdigen Satz sagte. Und er sagte nämlich, wenn du diese Meersäue hergibst, kaufe ich dir ein Pferd.
Da hat Pippi Langstrumpf die Ohren gespitzt.
Kurz überlegt, die Meerschweinchen einer Tierschützerin gegeben, die hatte schon, keine Ahnung, 50. Da war es dann wurscht, dass man die 38 noch dazu kippte. Ja, und dann stand ich vor meinem Vater und sagte, so, jetzt musst du mir ein Pferd kaufen. Und dann stand dann auch zu seinem Wort, ja.
Und da kam das erste Pferd. Aber es war nicht Emil.
Nein, das war Hansi. Hansi war kein Wellensittich. Nein, er war tatsächlich...
Die Wellensittliche. Der Hund hat Waldi geheißen und der Wellensittich hat Hansi geheißen.
Nein, Hansi war ein Norweger- oder Fjordpferd und ein ziemliches Kaliber. Und wir haben den damals an der Grenze Neuhaus runter zum Bodensee, der Hinterweiler Simmerberg, bei einem Grenzer erworben. Da gab es ja noch Grenzen in Europa, man erinnere sich. Und das war natürlich auch eine sehr lustige Geschichte, weil dieser Grenzer hatte eben diesen Norweger Hansi und noch irgendein Warmblut und wollte den Hansi wegen Zeitmangel abgeben. Es war ein lebensgefährliches Tier und ich dann quasi als kleines Mädel, wie alt war ich da, 13 vielleicht oder so, sollte Probe reiten, bin dann mit diesem Hansi in irgendeinen Tobel. Der kleine Hansi ist dann erstmal durch zwei Stahldrahtzäune durchgerannt und wir kamen dann wieder zurück. War keine Chance, das Ding irgendwie anzuhalten. Wir kamen aber irgendwie wieder zurück und der Grenzer fragte, und wie war's? Und ich, ja toll, ganz toll. Weil mir war natürlich schon klar, wenn ich jetzt sage, der Proberitt war nicht so ganz...
Kriegst kein Pferd.
Kriege ich nie mehr Pferd, also haben wir dann Hansi bekommen. Meine Mutter fand, er hat so schöne Wimpern. Also Hansi, nicht der Grenzer, ja. Und wir kauften Hansi.
Und Hansi hat sich dann beruhigt.
Wir haben ein Jahr quasi miteinander gerungen. Wer gewinnt, wer ist sturer.
Und bin gespannt, wer gewonnen hat.
Am Ende habe ich gewonnen, ja. Doch, aber
so
das hat
stur.
Lang gedauert. Ja.
So stur wie ein Esel. Haben wir wieder unser Esel.
Wie ein Norweger.
Und was ist aus Emil geworden, der einfach nicht artgerecht gehalten worden ist an einer Leine?
Ja,
klingt idyllisch, wirklich wie bei Pippi Langstrumpf am Pferd
ja,
und der Obstgarten steht, aber es ist völlig falsch gewesen.
Nein, das war natürlich schlimm. Der war eben das Nikolauspferd, da saß in Kempten immer der Stadt-Nikolaus drauf und das war, glaube ich, als ich ein Kind war, schon ein sehr altes, knochiges Pferd und irgendwann wird er, ich nehme mal an, zum Metzger gegangen sein, was man halt, damals hat man auch keine Pferde eingeschläfert. Mhm. Aber also ich glaube, er hat keine schöne Karriere genommen, der Emil.
Da ist dem Hansi schon besser gegangen.
Ja, der Hansi wurde, glaube ich, 30 und dann.
Über Hunde wollten wir doch noch mal reden, weil Oma Knauser gesagt hat, man kann schon davon ausgehen, dass jeder einen Hund mag oder so ähnlich.
Ja, dass er jedes einen Hund mag.
Dass jedes, ein jedes. Halt, Allgäuer Oma. Es mag nicht jedes einen Hund, aber es gibt jetzt viel, viel, viel mehr Hunde. Und wir haben schon in der letzten Stunde darüber gesprochen, dass es natürlich auch schwierig ist in der Nähe von Kühen, dass Hunde machen das, was ihr Instinkt ihnen sagt und Kühe auch. Und dazwischen ist der Mensch und sollte vielleicht ein bisschen mehr wissen darüber.
Naja, du hattest ja gerade die Brut- und Setzzeit angesprochen und es ist natürlich jetzt eigentlich, also jetzt geht es einfach los, dass Wildtiere ihre Jungen kriegen. Und man muss wirklich sagen, auch wenn ein Hund ganz ein braver ist und auch der Abruf zu 100% funktioniert. Ein einigermaßen seriöser Hundehalter, der leint ihn einfach in der Brut- und Setzzeit an, weil der Hund kann so großen Schaden anrichten, auch wenn er wirklich nichts macht, der beißt auch nicht rein, aber wenn der nur zu einem Kitz geht, mein Hund hat ja diese feine Nase, der spürt es in jedem Fall auf, das Kitz, der schnuffelt das Kitz nur an, der macht nichts, aber die Mama wird das Kitz nicht mehr annehmen und der schnuffelt an einen winzig kleinen Fellhasen, so ein Feldhasenjunges, das ist ja ein ganz fragiles Lebewesen, selbst wenn er den womöglich nur
Anstupst
oder vielleicht aufnimmt, nicht richtig drauf beißt, ist der tot. Also das sind einfach Dinge, ich finde schon, man sollte, wenn man Tierfreund ist, schon mal für 2-3 Monate, die das jetzt sind, wenn man wirklich draußen unterwegs ist, an Wäldern, an Wiesen, wo man weiß, dass da Kitze drin sein könnten, dass man da halt den Hund in Gottes Namen an die Leine nimmt. Es gibt so viele andere Möglichkeiten und so viele andere Orte, wo man den Hund natürlich springen lassen kann und auch soll. Aber das hat ein bisschen was mit Ehrfurcht vor der Schöpfung zu tun.
Das ist ein schöner Satz, Ehrfurcht vor der Schöpfung. Und da gehört jedes Tierchen, auch wenn es keine Kulleraugen hat und keine dicken Wimpern dazu. Und ein Hu ist Hu, der Viecherl, hat die Nicola Förg in ihrem wunderbaren Buch auch drin. Von Frosch, Kröte, Unken bis zu allen möglichen Mäusesorten über Hunde und Kühe haben wir schon gesprochen. Und jetzt kommen wir dann zu den Tieren, die sich so elegant bewegen. Was mir auffällt, wenn man das Allgäu fährt, es gibt sehr viele Störche wieder. Überall fliegen Störche.
Ja.
Das ist eine Freude, weil früher hat man ja gewartet, wie wir es halt von den Märchen gekannt haben, der Kalifstorch und so, dass die in den Süden fliegen. Aber es sind ganz viele und stachsen jetzt in den Wiesen rum. Eine Freude.
Naja, es gibt inzwischen ja auch Störche, die den Winter da bleiben. Aber es gibt eine Art von Störchen, das sind die Zieher, die ziehen immer noch. Und es gibt aber auch sogenannte Nichtzieher, die tatsächlich da bleiben, die einfach wissen, sie werden sich wahrscheinlich über den Winter ernähren können. Ist auch spannend. Ja, und was es auch wieder viel gibt, den Rotmilan. Wahnsinnig schöner Vogel, finde ich. Also ich finde die einfach faszinierend, wenn die so über einen drüber schweben. Und wenn die werfen ja richtig so einen Schatten, gell? Also das ist ein riesiges Tier. Also die sind schon spektakulär. Und gerade der Rotmilan ist natürlich auch ein Tier, für das wir eine große Verantwortung haben, weil er eben schwerpunktmäßig bei uns auch vorkommt. Also sehr schöne Tiere. Und wer mich ja auch total fasziniert, ist der Bartgeier. Die sind ja jetzt gerade, war ja jetzt erst die Meldung, dass einige von diesen jungen, ausgewilderten Bartgeiern ja gerade wieder in Berchtesgaden angekommen sind. Gell? Die sind da. Das ist natürlich, was Artenschutz betrifft, natürlich schon echt eine gute Botschaft.
Wenn die Tiere, die früher selbstverständlich da waren, wieder zurückkehren, dann merkt man erst, wie sehr sie einem gefehlt haben.
Ja, und bei den großen Vögeln ist natürlich so, die wurden natürlich schon vom Menschen übelst verunglimpft. Also das waren Himmelsmonster. Der Lämmergeier, also der hat nie Kinder oder Lämmer geholt, sondern das ist ein Aasfresser. Und vor allem ist es ein hochspezialisierter Aasfresser, der sogar eigentlich sich nur von Knochen ernährt. Und weil es dann nicht ganz leicht ist, die zu verdauen, wirft er die dann aus einer gewissen Höhe auf harte Böden, damit die zerspringen, dass er die überhaupt verwenden kann. Also finde ich
wie schlau.
Ja, ein wahnsinnig, wahnsinnig faszinierendes Tier. Also der kann aus so 60-80 Meter Höhe lässt er das runterfallen und dann bis zu 40 Mal schmeißt er so einen Knochen runter, bis der mal eine Größe hat, dass er den überhaupt verdauen kann. Und dann hat er auch eine recht interessante Magensäure, also die wollen wir nicht haben.
Aber jetzt, wo es wieder wärmer wird, ist es so schön, egal wo man ist, dass man auf einmal wieder die Vögel zwitschern hört. Und es tut so gut. Und manche sind ja wirklich vom Aussterben bedroht. So zum Beispiel der ganz normale Spatz, habe ich da in dem Buch entnommen, dass es immer weniger Spatzen gibt.
Ja, es gibt weniger.
Die von den Dächern pfeifen.
Ja, die pfeifen vor allem, dass sie es nicht so gut haben. Ja, der Spatz ist natürlich auch ein Vogel, der braucht, es ist so ein Standvogel, der einfach mehrere Aspekte gleichzeitig braucht. Also der braucht im Prinzip eine Möglichkeit, wo er leben kann, wo er sein Nest bauen kann, wo er Futter findet und der ist immer im Trupp unterwegs. Also ein Spatz ist jetzt kein Tier, das allein sein möchte, sondern der hat immer so eine ganze Gruppe, seine Kumpels mit dabei und du musst einen Lebensraum finden, wo das alles auf einem Haufen mehr oder weniger ist. Der Spatz fliegt auch nicht besonders gut. Also er ist kein großer Flieger. Sieht man ja auch, wenn man die Fliegen sieht, schaut das nicht gerade brutal ästhetisch aus.
Aber also, süß sind sie, die
ja, total,
so rumhupfen, das mag ich total so gerne.
Goldig. Aber auch die haben einfach in einer ausgeräumten Landschaft, wo einfach die Landwirtschaft, ja, die Land- und auch Gärten so aufgeräumt sind. Das ist ja auch so ein Problem, dass wir immer noch so wahnsinnig geschleckerte Gärten haben. Damit tun wir halt vielen Tieren überhaupt keinen Gefallen.
Die finden keine so Schlupflöcher mehr auf. Die Spatzen hast du beschrieben, dass die halt, wo die auch Nester bauen können.
Ja, die bräuchten vor allem Büsche. Büsche sind was ganz, ganz Wichtiges. Also man sieht die ja auch nicht mehr viel. Also egal, Hasel, Weißdorn, diese ganzen Büsche sind ökologisch so wahnsinnig wahnsinnig wichtig, weil die so vielen Tieren Nahrung natürlich auch und aber auch Unterschlupf bieten. Und die sind halt häufig so relativ lästig auf großen Feldern in der Landwirtschaft. Haut man sie einfach raus, weil man dann besser mähen kann. Und in vielen Gärten hat man dann lieber irgendwelche langweiligen Thujen oder Buchs und halt nimmer die heimischen Sträucher, die wirklich, wirklich wahnsinnig tolle Lebensräume sind.
Das sieht man auch, ich fahre viel mit dem Zug durch die Gegend, wie sich das so verändert, dass alle Vororte dann gleich ausschauen, wie du es eben gerade beschreibst mit praktischen Hecken. Dann gibt es jetzt so diese sogenannten Zäune, wo Kieselsteine drin sind. Da ist für Viecher halt natürlich wenig Platz. Viecher meine ich, nicht abwerten, das sind halt Viecher.
Viecher sind Viecher. Da, ja. Eben. Ja, das, auch da sind wir kommen immer wieder an den Punkt, dass jeder Einzelne eben doch wichtig ist. Man hört ja immer gerne so diesen Satz, ja, ich alleine kann ja sowieso nichts verändern. Aber das stimmt eben nicht. Jeder Einzelne kann was verändern. Und auch einer, der nur einen kleinen Garten hat, kann was verändern, indem er einfach irgendwo ein Stück Heuwiese stehen lässt, indem er vielleicht einfach mal Altholz liegen lässt. Und wer gar keinen Garten hat, der kann zumindest auf seinem Balkon irgendwas machen. Und wer nicht mal einen Balkon hat, der
hat kann, ein Fensterbrett.
Da wird es, glaube ich, langsam enger, aber der kann zumindest, wenn er sich draußen bewegt, eben auch überlegen, dass er sich einigermaßen ordentlich aufführt.
Das ist, glaube ich, wieder das Kernthema, weshalb du überhaupt das Buch geschrieben hast, dieser Umgang, dieser respektvolle Umgang mit allem, was kreucht und fleucht und dass wir nur ein Teil von dem Ganzen sind und nicht über die Natur herrschen wollen sollen.
Ja, das ist aber so ein bisschen dieser Druckschluss, gell, dass der Mensch sich komischerweise, das ist ein bisschen schizo, sich eigentlich nimmer als Teil der Natur versteht. Aber er ist natürlich ein Teil der Natur. Und wenn er sich das von Zeit zu Zeit vielleicht mal vorsagen würde, wäre auch schon vielen geholfen, ja.
Und die Natur will ja nichts von uns. Wir wollen was von ihr. Wir wollen ihre Schönheit genießen, die Geräusche der Natur. Und es ist einfach schön, draußen zu sein, an der frischen Luft. Und es ist halt in Bayern so schön.
Ja, es gibt ja, glaube ich, Untersuchungen, warum uns die Natur gut tut. Natürlich auch einfach aufgrund der besseren Luft, aufgrund der Terpene, die Bäume absondern. Und Menschen suchen die Natur. Okay, und dann wundere ich mich immer. Dann sehe ich also immer diese natursuchenden Menschen. Die laufen dann durch den Wald, haben dann in dieser komisch verkrümmten Form ihr Handy auf der Hand liegen und sprechen in ihr Handy. Scheinen also irgendwie mit jemand zu telefonieren unterm Gehen. Oder sie haben irgendwelche Musikstöpsel im Ohr, wo ich mir immer denke, aber das bringt mir ja dann überhaupt nicht weiter, weil dann nehme ich überhaupt nicht mehr die Geräusche der Natur wahr, sondern die Musik, die ich mitgebracht habe. Ich meine, das sei ja jedem unbenommen, dass er seine Musik, die er mag, sich irgendwie runtergeladen hat. Aber Naturerfahrung ist ja eigentlich etwas, mal Stille auszuhalten, also aus sich selber mal auszuhalten und eben nicht ins Handy zu quaken und vielleicht mal keine Musik zu hören, sondern wie du sagst, vielleicht mal Vögeln zuzuhören.
Es gibt ja kaum noch Orte der Stille, wo es komplett ruhig ist.
Wenige. Und wenn man einen solchen entdeckt hat, dann sollte man ihn tunlichst dadurch schützen, dass man einfach mal selber die Klappe hält und nicht rumschreit.
Ja, aber weil du auch gerade vom Bartgeier gesprochen hast, es ist ja auch im Luftraum ziemlich viel los. Es ist auch für die Tiere schwierig, obwohl sich die unglaublich anpassen an alles.
Also Tiere haben, weil sie ja wissen, sie müssen in diesen Lebensräumen, die nun mal von Menschen bevölkert sind, zurechtkommen. Tiere kommen mit kanalisierten Menschen eigentlich relativ gut zurecht. Also es gibt ja auch zum Beispiel die Beispiele, wenn man Tannheimer Tal, Füssner Jöchle, es gibt bestimmt viele, die es kennen.
Vom Skifahren.
Skigebiet. Wenn man da mit der Bahn hochfährt, sind die Gämsen zum Greifen nahe eigentlich in den Felswänden. Die wissen ganz genau, die Bahn kommt nicht aus ihrer Schiene raus. Und die wissen auch ganz genau, dass die Skifahrer, die unten durchfahren, da auch nicht hochkraxeln werden. Das heißt, die stehen da relativ gechillt. Wenn jetzt aber diese gleiche Gämse irgendwo steht und da kommt halt ein Kletterer oder ein Skitourengänger oder ein Schneeschuhwanderer an ihr vorbei, dann muss sie irgendwohin flüchten und verliert einfach wahnsinnig viel Energie. Also will meinen, kanalisierte Menschen sind für Tiere auf jeden Fall besser. Und darum ist natürlich diese große Freiheit, ich gehe raus ins Gelände, ist für Tiere eigentlich eher fatal. Und also ich habe ja bei der Recherche für das Buch sehr, sehr viel mit Nationalpark-Rangern, mit Lech-Rangern und einfach solchen Menschen gesprochen, die sich einfach versuchen, als Erklärbär immer wieder ja eben auch zu erklären, warum man das eine oder andere nicht tut. Und die sagen mir alle, neben ihren Kernaufgaben, die eigentlich drin bestehen, Wege wiederherzurichten, einfach Wissenschaft auch zu betreiben, ist Besucherlenkung eigentlich inzwischen ihr Haupttenor. Also sie sind eigentlich vor allem damit beschäftigt, Leute davon zu überzeugen, auf den Wegen zu bleiben und Leute auch davon zu überzeugen, manches eben nicht zu tun. Also dieses Nicht-Tun, dieses einen Plan B zu haben, zu sagen, heute ist einfach nicht der Tag für den Plan A. Mein Plan B ist dann einfach, ich laufe einfach mal eine griebige Runde um den See rum. Ich gehe jetzt nicht in den Fels.
Wobei das natürlich dann auch, finde ich, wenn einem jemand sagt, was man macht oder nicht macht, da lernt man was dazu und ist ja auch dann wieder ein Teil von der Natur und nicht der, der sie niedertrampelt und stört.
Also man muss sich natürlich ein Stück weit auch darauf einlassen wollen und also ich gerade diese Ranger, die ich so kenne in verschiedenen Alpenländern, muss sagen, ich bewundere die sehr. Das sind wahnsinnig empathische Menschen, die den Job sicher nicht machen würden, wenn sie keine Menschen mögen, weil ich glaube schon, dass man da auch mal an die Grenze kommt und die natürlich wirklich mit Engelszungen sprechen und eben genau das Gleiche eigentlich das machen, wie ich jetzt auch in dem Buch versuche, zu erklären, warum man es eben unterlassen sollte. Es geht immer ums Warum, weil man hat, glaube ich, nur dann einen Erkenntnisgewinn, wenn man irgendwas begriffen hat und es dann auch verinnerlicht. Und wenn man das dann weiß, dann mag man es vielleicht auch umsetzen. Und das sind wirklich sehr, sehr gute Leute. Ich bewundere die sehr.
Man lernt auch in dem Buch viel, eben weil wir vorhin über die Ameisen gesprochen haben und du gesagt hast, die meisten Leute kennen Ameisen nur noch das Ameisenvernichtungsmittel, dass man ja keine Ameisen hat, wie wichtig die fürs Ökosystem sind oder dass Blindschleichen nicht blind sind, welche Schlangenarten wir überhaupt noch in unserer heimischen Gegend haben. Da hat sich bei mir schon auch nochmal eine Tür geöffnet, dass man sich an die Tiere erinnert und an die Pflanzen, die es alle bei uns in Bayern, in unserer schönen Natur gibt, dass man es Stück für Stück sonst verlernt, wenn einem nicht die Augen so geöffnet werden, wie durch dein Buch.
Das ist schön, dass du das sagst. Ja, das ist natürlich so, dass aber eben viele dieser Tiere man auch nur noch entdecken kann, wenn man Zeit hat, Stille und eben man nicht irgendwie in einer Horde von 10 durch den Wald trampelt. Man würde schon noch mal irgendwo eine Kreuzotter sehen, aber die kann natürlich jede Vibration wahrnehmen. Wenn du da rumtrampelst, ist die natürlich längstens weg. Und viele glauben ja dann auch, das ist eine lebensgefährliche Schlange. Also da sind wir Gott sei Dank nicht in Australien. Also man müsste als Mensch von 5 Kreuzottern gleichzeitig gebissen werden, dass es wirklich...
Das steht auch drin,
ja
genau.
Ja, dass es wirklich gefährlich wird. Also die Wahrscheinlichkeit ist äußerst, äußerst gering.
Also für Hunde und Katzen ist es natürlich gefährlicher, wenn sie Kreuzotter beißt, aber ich glaube, die Kreuzotter hat mehr Angst vor uns. Die wehren sich ja nur. Ich fand vorhin das Bild mit den Gämsen und mit den Skilift so lustig. Wahrscheinlich steht die Gämsenmama mit ihren Gämsenkindern da und sagt, schaut mal, Menschen sitzen wieder in ihren komischen Sesselliften und wenn die Menschen ihnen zu nahe kommen, gehen sie und wenn dem Mensch eine Gämse zu nahe kommt, dann glaube ich, geht da auch lieber. Da kriegt man dann doch Angst.
Ja, wobei die Gämse, glaube ich, gar nicht so viel Zeit hat, über Menschen nachzudenken. Die muss auch schauen, dass sie irgendwie ihr Überleben auf die Reihe kriegt, wie die meisten Tiere, ja glaube ich, im Gegensatz zu Menschen, denen es immer interessiert, was der Nachbar macht, interessiert es Tiere überhaupt nicht. Die versuchen einfach irgendwie ihr Leben zu meistern und die versuchen vor allem ihre Jungen ja groß zu kriegen und da, weil du die Gämse ansprichst, die Gämse ist ja eigentlich ein Symboltier, oder? Also es ist ein Symboltier der Alpen und die hat ganz, ganz große Probleme. Also nicht nur wegen einer teilweise etwas merkwürdigen Bejagungspolitik, wo ich jetzt gar nicht viel dazu sagen möchte, aber die Gämse hat vor allem wegen dem Klimawandel ein ganz, ganz großes Problem. Weil laienhaft denkt man ja, naja, es wird ja wärmer, dann wächst ja eigentlich mehr, der Schnee geht viel früher weg und das müsste doch eigentlich gut sein für die Gämse. Ja, im ersten Moment hört sich das gut an, ist aber leider nicht so, denn die kriegt ja zu einer bestimmten Zeit ihre Jungen. Und da ist es aber so, dass wenn die Jungen kriegt, wahrscheinlich bereits das Gras, also die Äsung, schon viel, viel weiter ist, als sie noch vor 50 Jahren war. Das heißt, die Quantität der Nahrung ist schon da, aber die Qualität ist viel, viel schlechter. Und es gibt Untersuchungen, dass die Gämsen immer leichter werden, weil die einfach schlecht, die sind schlecht ernährt. Und es hängt eben auch mit dem Klimawandel zusammen. Und dass die Gams irgendwann mal tatsächlich ein Tier wird, das sich in den Wald zurückzieht, das hätten wir vor 50 Jahren auch nicht gedacht, weil der es einfach definitiv zu heiß wird im Hochgebirge. Also auch das zeigt uns doch, dass hochspezialisierte Tiere, die wir eben im Alpenraum haben, sich vielleicht gar nicht mehr anpassen können, weil die einfach nicht mehr die Mechanismen haben. Weil du hast einfach keine Chance, wenn deine Milch als Muttertier einfach schlecht ist, grotet dein Kind nicht, würde Oma Knauser sagen.
Die Oma Knauser, die ich jetzt auch kennenlernen durfte durch das Buch. Wir gehen gleich nochmal auf dein Buch zurück. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit zum Ratschen. Und nachdem zeitgleich gleich zwei Bücher, völlig unterschiedliche Bücher von dir erschienen sind, dann sprechen wir jetzt auch nochmal kurz über die schroffen Klippen. Weil für die Irmi Mangold-Fans, es gibt ein neues Buch und da warten die schon alle sehnsüchtig drauf. Nicola Förk, die Autorin, ist bei mir zu Gast. Das ist auch ungewöhnlich für eine Autorin, dass fast am selben Tag zwei Bücher rauskommen. Einmal Nicola Förks Buch Landwissen, der Knicke für alle, die in der Natur unterwegs sind, im Malik Verlag erschienen. Und gleich am 27.02. zusätzlich Nicola Förks Schroffe Klippen, ein Irmi Mangold Krimi. Und darauf haben natürlich die Nicola Förk Krimi-Fans schon gewartet. Und mit Irmi Mangold sind wir jetzt alle zusammen etwas älter geworden. Die begleitet uns jetzt seit wie vielen Jahren?
War erste Krimi? Also sie hat quasi die ersten 15 Fälle waren sozusagen Realtime. Da ist sie mit jedem Buch, das ja einmal im Jahr erschienen ist, ist sie mit jedem Buch ein Jahr älter geworden. Das heißt, sie hat mit 50 angefangen und mit 65 aufgehört. Also da haben wir schon mal 15 Jahre. Und jetzt die letzten beiden, da halte ich mich zeitlich irgendwie so ein bisschen bedeckt. Da ist sie ja jetzt keine festangestellte Kommissarin mehr. Sie ist ja jetzt eigentlich in Pension. Ihr Problem ist natürlich schon, sie war jetzt nie die Frau, die gern gekocht hat. Sie hat keinen grünen Daumen. Sie hat irgendwie keine Hobbys. Extensiv Sport hat sie auch nie gemacht. Und jetzt ist sie irgendwie, kommt sie nicht so ganz zurecht mit ihrem Pensionistinnen-Dasein.
Ja, das verstehen aber auch viele.
Jetzt hat sie schon angefangen, ihre T-Shirts der Farbe nachzusortieren und da merkst du dann schon, das ist irgendwie der Anfang vom Ende. Und da ist es klar, dass so eine Frau, die einfach so, ja, die so gut hinhören kann und so gut hinspüren, dass die eigentlich schon weiter ermitteln muss, auch wenn sie das jetzt nicht mehr als garmische Kommissarin tut.
Aber du verstehst es ja auch als ihre Autorin, dass man dem Verbrechen immer auf der Spur sein muss und überall im Allgäu lauert das Verbrechen. In dem Fall ist es aber, glaube ich, gar nicht im Allgäu.
Nee, in dem Fall ist es jetzt in Irland. Also der große Vorteil daran ist jetzt natürlich, dass Irmi Mangold eben
reisen kann.
Als Privatperson, als Zivilistin eigentlich eben auch reisen kann. Und in dem Fall ist es jetzt tatsächlich so, dass ihre Mitbewohnerin Luise, die ist ja auch eine ganz coole Figur, die hat eben eine Tochter, Babsi, und die hat in Irland ein Café. Im Norden, im Nordwesten von Irland. Und diese Babsi ist sehr unglücklich und sehr verzweifelt, weil eine Freundin von ihr kam ums Leben. Und Babsi ist sich sicher, das war kein Unfall und es war aber auch kein Suizid. Und weil denen jetzt gar nichts Blöderes einfällt, als irgendjemand zu fragen, der sich mit sowas auskennt, überreden die Irmi im Prinzip nach Irland zu reisen und dort einfach mal die Nase ein bisschen in Dinge zu stecken, die sie eigentlich nichts angehen. Und daraus entsteht dann eine recht komplexe Geschichte, die uns auch natürlich durch den Nordwesten von Irland führt und die uns auch ein bisschen was von Irmi Mangold natürlich auch erzählt, denn es ist für sie ja wirklich absolut außerhalb ihrer Komfortzone in vielerlei Hinsicht.
Aber das ist doch wieder interessant, wie du diese Figur dann weiterspinnst. Die ist ja dir jetzt auch schon eine vertraute Lebensgefährtin geworden.
Ja, ja, mit der habe ich viel Zeit verbracht und ich mag sie auch sehr. Und ich finde es gut für sie, dass sie eben raus muss aus dieser Komfortzone. Sei es, sie muss links fahren mit dem Auto, was ja auch nicht gleich so ganz gut funktioniert. Sie muss sich einfach auf ein ganz neues Land einlassen. Sie ist auch überrascht, weil sie natürlich als nicht so große Reisende so ein gewisses Klischee von Irland, so Kerrygold, alles grün, alles toll, hatte und jetzt auch feststellen muss, das ist natürlich auch ein Land im Umbruch. Auch Irland ist ein Land, das sehr genau gucken muss, wo es zwischen Ökonomie und Ökologie halt so steht. Also es ist schon auch für Irmi Mangold spannend.
Und auch für die Leserinnen und Leser. Das ist ja auch, glaube ich, was die Nicola Förk Bücher ausmacht und die Nicola Förk Krimis, dass du sehr genau recherchierst, dass die Umgebung stimmt. Da geht's ja nicht nur um den Fall, sondern um das Drumherum, wie sich die Gegend verändert, wie sich die Menschen verändert, die Gegebenheiten. Der Mord ist ja nur eigentlich ein Teil von dem Ganzen. Das macht's eigentlich auch so faszinierend, weil du das so präzise bist in deiner Recherche. Da kommt sehr die Journalistin durch.
Ja, da kommt die Journalistin durch. Das soll sie auch. Und ich finde es auch wichtig, so zu recherchieren, dass ein Fachmann, der sich damit auskennt, eine Fachfrau, die genau in dem Gebiet tätig ist, eben nicht so ein Buch liest und sich denkt, wo ist dieser Schmarrn? Sondern es muss schon so sein, dass es wasserdicht ist.
Wie geht man eigentlich so ein Buch an? Nach den vielen Jahren bist du ja schon so trainiert, wie deine Figur agiert. Ist dann erst der Mord da oder ist erst die Geschichte da? Oder sind das so zwei Stränge, die gleichzeitig passieren?
Es ist immer eigentlich zuerst die Geschichte da, die mir am Herzen liegt. Also es ist immer das, worüber ich sprechen möchte, was mich fasziniert oder auch beklommen macht. Und ich gruppiere dann im Prinzip einen Plot, einen Pitch um diese Geschichte rum. Also ich entwickle tatsächlich so ein Skelett, das ich auch schriftlich niederlege und habe dann eigentlich so einen Plot eben, habe geplottet und arbeite mich dann, wenn ich anfange zu schreiben, an diesem Plot entlang.
Also entwickeln die Figuren keine Eigendynamik, die wissen schon, du bist schon mit der Regie ganz weit, was passieren darf in dem Buch? Oder also, gibt es dann mal Abwege.
Ja, es gibt natürlich auch Figuren, die jetzt in der Regie noch gar nicht drin waren. Da entstehen dann natürlich schon auch neue Figuren und manche Figuren tun dann Dinge, die sie jetzt im Plot womöglich noch nicht festgelegt haben. Das soll ja auch so sein. Es soll ja schon so sein, dass man auch als Autor noch mal ein bisschen Freude hat am Entwickeln. Aber für mich wichtig ist, dass ich den Mörder kenne und dass ich weiß, warum er es war. Weil ich glaube, man kann einen Leser sehr viel besser auf falsche Fährten locken, wenn man eben als Autor selber weiß, wie sein Buch ausgeht. Also speziell beim Krimi ist das, finde ich, ganz entscheidend. Und das ist ja schon auch wichtig bei einem Krimi, dass der Krimi-Leser miträtselt, sich immer wieder wundert, sich immer denkt, boah, der war es jetzt auch nicht. Und erst am Ende eigentlich überrascht ist, wer es dann am Ende war. Also das ist ja schon irgendwie ein Aspekt eines Krimis, der schon gewährleistet sein müsste.
Dann schreibst du dir selber auch die Bücher, die du gern lesen würdest.
Ja, ein Stück weit schon. Also gerade jetzt da geht es halt auch um Greyhounds und diese etwas unschöne Entsorgung derselben, weil das eben ähnlich wie bei den Galgos in Spanien eben auch so ist, dass diese irischen Greyhounds teilweise, wenn sie nicht mehr schnell rennen oder wenn sie überhaupt noch nie schnell gerannt sind, leider Gottes auch sehr traurige Wege nehmen. Und das war für mich auch ein sehr beklemmendes Thema und es war mir schon wichtig, das auch mal zu erzählen, also dass es sowas leider auf dieser sonst so schönen Insel eben auch gibt.
Das sind diese ganz eleganten, schmalen, langbeinigen Hunde, die auch das Logo sind von den berühmten Bussen in den USA.
Ja, das sind eben Windhunde, Rennhunde und anders in vielen anderen europäischen Ländern, wo Hunderennen längst verboten sind, ist es in Irland immer noch ein großes Ding und da geht es um verdammt viel Geld, sehr, sehr viel Geld.
Zwei völlig unterschiedliche Bücher von Nicola Förk, die innerhalb einer Woche herausgekommen sind. Schroffe Klippen, der neue Irmi Mangold-Krimi, über den wir jetzt kurz gesprochen haben. Und ein sehr beeindruckendes und berührendes und auch humorvolles Sachbuch ohne, ich kann es nur noch mal betonen, ohne erhobenen Zeigefinger, sehr liebevoll geschrieben. Landwissen, der Knicke für alle, die in der Natur unterwegs sind. Der Krimi erschienen im Pieper Verlag. Das Landwissenbuch im Malik Verlag. Ich wünsche dir für beide viel Erfolg. Beide sind ein Schatz, sie zu lesen. Und es war ein wunderschöner Ratsch. Danke, dass du wieder bei Habe die Ehre bei BR Heimat gewesen bist, Nicola Förk.
Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.